Ja, ich bin der gute Hirte. Ich musste an eine Situation denken, als ich froh war, dass ich so einen Hirten folgen konnte. Es war beim Mountainbike-Fahren. Ich war vorher noch nicht wirklich Mountainbike gefahren. Und ich durfte hinter unserem Mountainbike-Guide herfahren. Und da kam der plötzlich um die Kurve rum. Normalerweise wäre ich alleine dort gewesen, wäre ich vor Schreck vom Fahrrad gesprungen und hätte gesagt, das schiebe ich mal lieber. Aber er rief nur hinter, schlittern lassen. Und ich habe sofort gesehen, dass er in so eine Felsrinne rein ist, hat die Bremse gezogen, ist rumgerutscht. Ich bin in die Felsrinne rein, habe die Bremse gezogen, bin rumgerutscht und konnte die Passage schaffen. Es ist gut, wenn wir jemanden haben, dem wir nachfolgen können. Und es gibt Situationen, in denen uns das wesentlich bewusster ist. Und es gibt auch viele Situationen, wo uns das gar nicht so bewusst ist, dass es gut ist, wenn wir nachfolgen, jemanden folgen. Aber zu Beginn meiner Predigt möchte ich auf einen anderen Aspekt eingehen. Das ist das Reden von und über Gott, über unseren Glauben. Wir waren am Ende der Ferien bei meiner Schwägerin zu Besuch und die Kinder spielten draußen. Die Eingangstür war offen und es klingelte. Und ich dachte, warum klingelt's? Wenn die Eingangstür offen ist, dann klingelte es nochmal. Und meine Schwägerin ging vor und ich hörte dann, wie sie anfing, über den Glauben zu reden. Der Begriff Gott und Glaube und Kirche. Und da dachte ich, jetzt gehe ich mal hin. Das interessiert mich. Und dann standen da die Zeugen Jehovas. Und sie waren im Gespräch und ich habe gedacht, das ist doch mal Gelegenheit für mich, theologische Debattenkultur zu üben. Und bin eingestiegen in das Gespräch und habe versucht gleich auch, die arbeiten ja viel mit Fragen. Und dann habe ich gesagt, ja, ihr arbeitet mit Fragen, ich auch. Und habe dann angefangen, Fragen zu stellen und wir haben dann das übliche Antwortschema verlassen. Und ich habe mich gefreut. Ich habe gedacht, ja, das macht mir Spaß, so gegeneinander, der nimmt die Bibelstelle, ich nehme die Bibelstelle und jeder versucht den anderen zu überzeugen, dass er recht hat. Und dann fiel mein Blick auf die Begleiterin dessen, der das Gespräch mit uns führte. Es war ein jüngeres Mädchen, Schülerin, geschätzt so grob rund 10., 11. Klasse vielleicht. Und dann habe ich gedacht, was mache ich hier denn überhaupt? Ich steige ein in theologische Debatte, aber ich habe gar keinen Auftrag dafür. Gott hat uns gesagt in seinem Wort, wir sollen Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und an anderer Stelle, wir sollen ihn bekennen. Und wir sollen über die Hoffnung reden, die in uns ist. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss hier aussteigen aus dem Gespräch. Und ich möchte dieser jungen Dame mitteilen, warum ich so begeistert bin vom Glauben und was Glauben für mich bedeutet. Und es ist wichtig, dass wir uns darauf einlassen, dass wir als Zeugen reden, weitersagen, was wir selber erlebt haben. Mir ging es im letzten Gottesdienst, da habe ich woanders gepredigt, da kam danach eine Frau auf mich zu und stieg sofort ein in eine theologische Sache, wo sie eine Auffassung vertritt, die ich so noch nie gehört habe. Und das ging auch gleich hin und her. Und ich war wieder im Theologisieren und das macht mir wirklich manchmal richtig Spaß. Auch mal so sich gepflegt zu streiten über ein Thema. Und auch dann kam mir wieder der Gedanke, Andreas, was machst du da? Du sollst nicht theologisieren, du sollst bekennen. Und ich habe ihr dann die Frage gestellt, wer Jesus für sie ist. Und wir waren ganz schnell bei Johannes 14, Vers 6, wo es heißt, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wir haben kurz darüber gesprochen und was Jesus mir bedeutet und welche Freiheit er mir schenkt, welche Tragkraft und welches Ziel, welche Orientierung. Und es ist auch interessant, wenn wir uns Jesus anschauen, wie er im Gespräch ist mit anderen, dann theologisiert er nicht lange. Da werden mal Bibelstellen zitiert und ausgetauscht und ganz oft weist er darauf hin, lass es praktisch werden, lebt das. Und er lädt ein zur Beziehung zu Gott, zur Beziehung zu ihm selber. Und als Bibelvers für die heutige Predigt habe ich 1. Petrus 3, Vers 15 ausgewählt. Ein Vers, der mir sehr, sehr gut gefällt. Dort heißt es, macht Christus zum Herrn eures Lebens und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Ist sehr faszinierend, worüber Menschen sich unterhalten und was so Lieblingsthemen sind von Einzelnen. Matthäus 12, Vers 34b heißt es, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wir haben, manche kennen das, zu Hause so einen beheizbaren Topf, mit dem man Essen zubereiten kann und kann danach dann noch Eiswürfel kleinschreddern und. Als wir den angeschafft haben, da hat meine Frau, ich weiß gar nicht wie oft, zu mir gesagt, was für ein toller Topf und was der alles kann. Und wenn wir gegessen haben, kam der Hinweis, weißt du, das habe ich mit dem Topf gemacht. Totale Begeisterung. Ich war mal vor vielen, vielen Jahren in einer anderen Gemeinde bei einer Gottesdienstreihe mit dabei und einer der leitenden Mitarbeiter hatte einen neuen Hund. Der hatte einen ganz jungen Hund, einen ganz lebhaften, süßen Hund. Es war hochinteressant. Wir haben versucht, von Jesus und Gottesdienst zu reden und er sprach die ganze Zeit von seinem Hund. Wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Und wenn wir über das Thema nachdenken, auch über den Glauben zu reden, dann gibt es verschiedene Handicaps, die da sind. Und ein Handicap könnte sein, die Bedeutung, die Gott für uns in unserem Alltag hat. Dass es so alltäglich geworden ist. Und deshalb beginnt unser Vers mit den Worten, mach Christus zum Herrn eures Lebens. Mach Christus zum Herrn eures Lebens, nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Macht euch bewusst, was für eine Hoffnung da in euch ist. Und ich beobachte bei mir selber, wenn ich mich über Glauben unterhalte, auch die Frequenz, in der ich das in Gesprächen mit einfließen lasse, dass ich Christ bin und dass ich von Jesus begeistert bin, dass das oft in Abhängigkeit auch zur Intensität meiner Beziehung zu Gott ist. In Zeiten, wo mein Glaube doch so auf Standby-Modus läuft. Ich bin Christ, aber das kleine Lämpchen leuchtet mehr, aber nicht. Da fällt es mir unwahrscheinlich schwer, auch drüber zu reden. Und das in Gespräche einzubringen. Und dann gibt es andere Phasen, in denen ich mich intensiver auf Gott einlasse und die Beziehung auch bewusst pflege. Und ich merke, es fällt mir leichter, darüber zu reden. Und es ist gut zu prüfen, wie sieht es aus in meiner eigenen Beziehung zu Jesus. Ich habe schon gesagt, der Alltag, der ist eigentlich das größte Problem für unseren Glauben. Dann, wenn ich im Höhenflug bin, dann fällt es mir leicht, Gott zu danken. Wenn ich niedergeschlagen bin, dann fällt es mir ganz leicht, Gott zu bitten. Aber im normalen Alltag, da läuft es ja. Und welche Bedeutung hat denn Jesus für mich? Reicht es mir, dass er da irgendwo ist, das Lämpchen brennt, er irgendwo in der Ecke ist? Wie pflege ich meine Beziehung zu Gott? Und es ist gut, sich Zeiten zu setzen, regelmäßig zu lesen, und zwar in der Bibel. Zu Beginn eines Schuljahrs sind ja ein paar Schüler da, lasse ich meine Schüler immer sich positionieren. Ich bringe Aussagen und die gehen dann in eine Ecke ja und die andere nein, ein paar nicken und dann ist eine Ecke so dazwischen. Und da habe ich auch die Aussage, ich lese und habe ein Buch gelesen in den letzten 6 Monaten. Ja, ich habe wenigstens angefangen, ein Buch zu lesen, nein. Und es ist interessant, wie viele doch in die Ecke stürmen, nein. Und wenn man dann fragt, ja, wie sieht's aus mit Bibellesen, dann ist das auch ganz mau, auch unter uns Christen. Ich möchte auch keinen kritisieren dafür, aber ich will ermutigen, immer mal wieder aufzublättern und Geschichten zu lesen und selber einzusteigen in so eine Geschichte, wenn man einen Wunderbericht liest im Neuen Testament oder ein Gleichnis, zu überlegen, wo bin ich in der Geschichte? Und ich spiele in den Geschichten oft mit und es macht mir Spaß und ich überlege, wie würde ich mich verhalten? Wenn ein Petrus gefragt wird, ja, glaubst du denn, gehörst du zu diesem Jesus? Und er sagt nein. Dann ist so leicht zu sagen, ja, was für ein Feigling. Er bekennt sich nicht zu Jesus. Aber wenn man in die Geschichte einsteigt, dann merkt man, was da für ein Herzpochen mit dabei ist und wie leicht dann das Nein über die Lippen kommt. Also auch bei uns, wenn wir angesprochen werden, ja, wie sieht's aus? Bist du Christ? Was glaubst du? Dann fällt es manchmal auch leichter, so zu tun, als hätte man gar nicht so intensiv mit diesem Gott zu tun, als sich klar zu bekennen. Bibel lesen, einsteigen, entdecken. Und wenn man was nicht versteht, einfach weiterblättern, vielleicht eine Notiz machen, jemanden drauf ansprechen und schauen, wo sind diese Texte, die ja, in denen ich noch mehr für mich über Gott lerne. Gebet. Es ist eine gute Gewohnheit, zu bestimmten Tageszeiten zu beten. Manche einer fängt morgens mit einem Gebet an, manche einer hört abends mit einem Gebet auf. Aber dann auch das Gespräch mit Gott in den Alltag aufzunehmen. In Situationen sich immer wieder dran zu erinnern. Ich will ja eigentlich öfter mit Gott reden. Ihr habt schon gesagt, es gibt Zeiten, da muss ich nicht drüber nachdenken, da bete ich von alleine. gerade dann, wenn es mir nicht so gut geht. Aber in den normalen Zeiten, das ist wichtig, sich immer wieder dran zu erinnern. Was ich auch als sehr mutmachend empfinde, sind Biografien von anderen Christen. Menschen, die intensiv etwas mit Gott erlebt haben. Das sind oft Erfahrungen, die möchte ich überhaupt nicht teilen, weil die oft aus einer tiefen Leiterfahrung herauskommen oder aus einer Verfolgungserfahrung. Aber dann zu sehen, was das für ihren Glauben bedeutet und für ihre Beziehung zu Gott und was sie erleben können. Und dass mein Gott, mit dem man sowas Großartiges erleben kann, dass es auch mein Gott ist. Und das macht Mut und motiviert. Und insofern will ich auch Mut machen, auf YouTube oder in Büchern sich mit den Biografien von anderen Christen auseinanderzusetzen und sich dort inspirieren zu lassen. Für mich auch ein wichtiger Punkt ist, achtsam zu sein gegenüber Gott und dem, was ich erlebe, erfahre. Ich hatte es unlängst gehabt in einer Situation, da ereignete sich etwas und ich dachte, hups, da ereignet sich was. Und dann musste ich schmunzeln und habe gedacht, ja, ich habe ja für gebetet vor ein paar Wochen. Ich dachte, das passt ja. Und zu entdecken, dass Gott auch in Kleinigkeiten bei uns ist und mitgeht. Es gibt Vorurteile, die uns das Leben schwer machen, wenn wir über Glauben reden. In der Schule habe ich es manchmal, dass dann Leute zu mir in Religionsunterricht kommen und sagen, ja, ich glaube nicht an Gott, ich glaube an die Wissenschaft. Da sage ich, du, das ist aber ein anspruchsvollerer Glauben als meiner. Glaubst an die Wissenschaft. Das wird so manchmal transportiert, du als Christ, du bist ja so ein bisschen altmodisch, das Denken hast du so ein bisschen ausgeklammert. Und dann sage ich, nein. Wir müssen uns mal die Naturwissenschaften anschauen. Was könnt ihr denn beantworten? Welche Möglichkeiten habt ihr? Und es ist hochinteressant, in der Naturwissenschaft haben wir eine wichtige Grundannahme. Die wird vorausgesetzt und dann beginnt das Arbeiten. Und diese Grundbedingung, die man formuliert hat, ist, wir reden nicht über Gott. Das heißt, wenn wir Naturgesetze beschreiben, wenn wir Abläufe beschreiben, dürfen wir nicht mit Gott arbeiten. Wir dürfen ihn nicht ins Gespräch bringen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, die Naturwissenschaft zeigt, es gibt keinen Gott. Nein, die Naturwissenschaft redet nicht über Gott. Wenn ich jetzt nur über Pinguine rede als Vögel, dann gibt es trotzdem noch Amseln und Drossel und so weiter. Ich habe vorher beschlossen, ich rede nur darüber. Es gibt ein bekanntes Fischernetzgleichnis, wo der Autor da berichtet, das ist ein Fischer, der hat ein Netz und der hat Maschengröße von 5 Zentimeter. Und er wirft sein Netz immer aus und fängt Fische und dann stellt er ein großes Gesetz auf über die Fischerei und sagt, ja, im Meer gibt es ausschließlich Fische 5 Zentimeter und größer. Und da muss man sagen, ja, für dich mit deinem Netz stimmt das. Aber es beschreibt nicht die komplette Wirklichkeit. Und wir als Christen lassen uns so gerne vereinnahmen und es heißt ja, du sollst ja wissenschaftlich sein. Und wissenschaftlich sein heißt Vorbedingungen, es gibt keinen Gott. Und da sage ich, nein. Die Naturwissenschaft kann nur einen bestimmten Ausschnitt des Lebens beschreiben. Professor John Lennox hat das verglichen mit dem Kuchenbacken. Und er sagt, wenn ich einen Kuchen backe und schenkt dem jemanden, um eine Freude zu machen, dann kann der Naturwissenschaftler hingehen und kann genau die Zutaten bestimmen. Das kann er machen. Der kann wahrscheinlich sogar die Backtemperatur bestimmen, die Backdauer und auch den Luftfeuchtigkeitsgehalt. Aber was kein Naturwissenschaftler sagen kann, ist, warum ich diesen Kuchen gebacken habe. Wofür? Und es zeigt mit diesem ganz praktischen, einfachen Beispiel, dass das Leben so viel mehr ist, als Naturwissenschaft abbilden kann. Wir sind dankbar für Naturwissenschaften und es gibt ganz viele gläubige Christen, die glühende Naturwissenschaftler sind. Das ist gut. Aber die Naturwissenschaft beschreibt nur Abläufe und sie sagt nichts, ob es einen Gott gibt oder nicht. Insofern können wir selbstbewusst uns zu unserem Gott bekennen. Denn die Naturwissenschaft lässt ganz viel Raum dazu. Naturwissenschaftler beschreiben dann gerne was mit dem Faktor Zufall oder Zeit. Und wir können sagen, ja, Gott ist am Werk und am Wirken. Es gibt weitere Handicaps, die uns hindern können, über unseren Glauben zu reden. Das ist zum Beispiel der Perfektionismus. Das, was ich sage, das soll richtig sein und korrekt und ich will mir nicht die Blöße geben gegenüber anderen. Aber aus meiner Sicht ist das Unsinn. Wir müssen uns davon verabschieden. Ich habe schon gesagt, auch die Angst vor Reaktionen von anderen Wir sind aufgefordert, nicht theologische Bücher zu schreiben, sondern wir sind aufgefordert, über unseren Glauben zu reden. Und manchmal beobachte ich so eine Sprachlosigkeit. Auch ein bisschen muss man selbstkritisch einräumen durch unsere Lobpreislieder. Was wir singen, da sind Formulierungen drin, bei denen ich selber manchmal erstmal überlegen muss, was es bedeutet. Und wenn wir über Beziehungen reden und wir fangen an, plötzlich mit gestellten literarischen Begriffen zu arbeiten, dann versteht keiner, was wir wollen. Auch wenn wir anfangen, mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen aufzutrumpfen oder psychologischen Überlegungen, das führt uns nicht weiter. Wenn wir gefragt werden, wie findest du was, dann sagen wir das einfach und reden frei Schnauze, wie man so schön sagt, in Anführungsstrichen. Wir reden einfach so, wie es zu unserem Leben passt. Und dazu will ich Mut machen. Wenn wir auf Glauben angesprochen werden, wenn wir die Gelegenheit dazu haben, von unserer Beziehung, von unseren Erfahrungen zu reden, nicht in irgendeiner Kirchensprache, nicht in Theologendeutsch, sondern in der ganz eigenen Sprache, die zu uns passt und zu uns gehört. Es gibt so ein paar Handicaps, wir sind herausgefordert, Gott zu bekennen und trotzdem fällt es uns manchmal so schwer. Ich will den Blick wieder auf den Anfang richten. Die Frage ist nicht vorrangig, wie rede ich über meinen Glauben, sondern wie lebe ich ihn? Und dort, wo ich meinen Glauben lebe, finde ich auch Worte und Begriffe, die dazu passen und ich kann davon berichten. Was bedeutet mir diese Hoffnung in meinem Leben? Was bedeutet Gott für mein Leben? Wir haben das gehört, ich bin der gute Hirte, der uns Leben im Überfluss schenken möchte. Was bedeutet es für mich, in den unterschiedlichen Situationen meines Lebens Gott nachzufolgen, Jesus nachzufolgen? Oder Psalm 27, Vers 1, dort heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Was bedeutet das für mich in unterschiedlichen Situationen des Lebens? Die Kraft, die er mir gibt, vertraue ich darauf, lasse ich mich darauf ein? Und Psalm 139, Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das zu entdecken im Leben. Egal, wo ich mich befinde, Gott ist mit dabei. Und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit seiner segnenden Hand. Dass er bei uns ist und wir das erleben. Im Alltag, in diesen ganz normalen Situationen. Aber auch dort, wo wir einen Höhenflug unseres Lebens haben, wo wir genießen können, wie gut etwas läuft und wie schön etwas ist. Dass wir wissen, Gott ist noch größer. Ich habe gerade das Größte für mich erreicht, aber Gott ist noch größer. Das ist, wenn wir singen, so groß ist Gott, müssen wir eigentlich singen, noch größer als ich groß denken kann, bist du Gott. Und in Situationen, wir sind nicht immer ganz oben drauf und wir haben nicht immer Alltag. Auch dort, wo ich niedergeschlagen bin, wo ich traurig bin, wo ich am Boden bin, wo sich mein Körper zusammenkrümmt, da finde ich Gott. Und er ist noch unter mir, um mich zu stützen und mitzugehen und mich zu tragen. Und auch dort, wo ich meinen Weg verlassen habe und denke, jetzt gehe ich mal auf eigene Abenteuersuche und gehe mein Leben selber an und irgendwann entdecke ich, wow, das ist kein Weg mehr, auf dem ich mich befinde, das ist nicht gut für mich. Und ich denke, ich bin allein, aber Gott ist da und sagt, schau mal, du, der du gerade durch den Dschungel irrst, durch den Dschungel deines Lebens, ich bin da und ich gehe mit dir den Weg wieder zurück auf den eigentlichen Weg. Macht Christus zum Herrn eures Lebens und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Und ich wünsche Ihnen und ich wünsche mir, dass Christus der Herr unseres Lebens ist, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, dass wir entdecken, wie wichtig er für uns ist und dass wir dann bereit sind, anderen auch von dieser Hoffnung und von dieser Freude und diesem Getragensein von Gott weiterzugeben und weiterzusagen, und zu sagen, schau mal, ich kann dir keine theologischen Vorträge halten, aber ich habe in einer schwierigen Situation oder in einer schönen Situation Gott erlebt und ich kann dir das nur weitergeben und ich kann dir Mut machen, in Beziehung zu treten zu diesem Gott und zu beten und zu erleben, dass du auch Gott wichtig bist. Da wünsche ich Ihnen und mir, dass wir in diesem Bereich weiter Fortschritte machen. Amen.